SRF 1
SRF 1
Ganz herzlich willkommen zu unserer Mundartsendung «Schnabelweit», eine Sendung, die uns als erstes in Kanton Solothurn führt. Am Mikrofon Regi Sager. Ah, und ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen Abend. Zusammen mit dem Solothurner Schriftsteller Ernst Burren. So heisst nämlich ein Gedicht von ihm.
Gestern zu Abend haben wir miteinander Krach bekommen. Nachher ist er verrückt worden und fort, ohne zu sagen, wohin. Dann habe ich gedacht, warte noch mal. Ich mache mir auch einen schönen Abend. Ich habe ziemlich viel Martini getrunken und Fernsehen geschaut. Am 10. Uhr, als er noch nicht heim war, bin ich noch zum Bahnhofkiosk rausgelaufen und habe zwei Tafeln Schokolade und die Frau im Spiegel gekauft. Immer bin ich dann nicht nur der Charlie.
Gelesen hat den Text der Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossard. Der Ernst Burren schreibt seit 50 Jahren Mundartgedichte und Mundartgeschichten. Er war Ende 60er Jahre dabei bei der Geburt der sogenannten modernen Mundart, wo Mundartliteratur plötzlich wieder modern und zeitgemäss geworden ist, mit Chansons von Mani Matter oder mit den Wortspielereien von Kurt Marti oder Ernst Eggimann. 1970 hat Ernst Burren dann sein erstes Buch herausgegeben, der Titel von dem Gedichtband «Dafür und dawider». Und jetzt, 2020, kommt ein Sammelband raus mit Gedichten aus diesen ganzen 50 Jahren von seinem Mundart-Arbeiten. Und dieser Gedichtband heisst «Man näs, wie es kommt». Unser Mundart-Redaktor Markus Gasser hat das Buch gelesen und hat mit dem Autor unter anderem darüber geredet, wie das war, stets mal, als er als junger Primarlehrer frisch vom Seminar kam, hat er von Schule gegeben und dann hat er von schreiben.
Also ich habe eigentlich schon im Seminar viel geschrieben, aber auch aus Hochdeutsch. Ich habe eigentlich immer gedacht, so von der 6. Klasse habe ich gedacht, ich schreibe ein. Wir waren eine grosse Familie und das hat so viel Spannung und Krach und ich weiss nicht, was es ausgeht. Ich dachte, irgendwann schreibe ich das auf. Nachher eben im Seminar habe ich noch Hochdeutsch geschrieben und das hat mich selber auch nie so befriedigt eigentlich. Und ich habe es, glaube ich, nie an einen Verlag geschickt. Und nachher habe ich auch 69 in Bern die Aufführung von Martin mit Martin und Eggimann Gedicht von Hugo Ramseyer in einem Kleintheater, ich weiß nicht mehr welchem. Und das hat mich so fasziniert, ich habe noch nie so etwas gehört. Also außer die Lieder von Mani Matter, die auch ein bisschen wortspielerisch waren.
Also Kurt Marti und Ernst Eggimann haben eine Aufführung gehabt, das waren ja so die Urväter, die ersten, die so moderne Mundart geschrieben haben. Die hat er dort als erstes gesehen.
Ja, dort Hugo Ramseyer mit ein paar Leuten aufgeführt und dann bin ich heim und habe noch in dieser Nacht das Schulheft genommen und ich habe es, glaube ich, fast vollgeschrieben mit Gedichten, dass sie nachher so meine ersten Gedichte waren, «Dafür und wieder».
«Dafür und wieder». Ich würde sagen, es ist «Dafür und wieder», wieder «Dafür» zu sein. Ich bin einfach «Dafür», wieder einmal «Dagegen» zu sein. Ich bin «Dagegen», wieder «Dafür» zu sein. Es käme zwar ungelegen, wenn ich jemand gegen jemanden wäre. Ich bin ja für alle da. Aber es ist halt so, man ist halt so. Ich bin halt so, dass ich dagegen bin. Also da. Meine Meinung. Es ist dafür und dawider. Aber ich möchte sagen, ich werde dir nichts gesagt haben.
Nach der Prozession. Alle Sterne, Himmel, Heiland, Kreuz und Fahnenträger sollen ihre Sterne, Himmel, Heiland, Kreuz und Fähne, der öppe Sterne, Himmel, Heiland, lieb Gott, 1000 Tonnen Wetter zurückbringen und den Lohn holen. Aufschaffen, aber krampfen. Der hat sich aufgeschafft, sagen die Leute. Ich habe mich aber krampfet, sagt er.
Und wie sind denn die jungen Leute gekommen? Also wie, das war ja dann erst einmal im Schulheft gewesen.
Ja, nachher ist, glaube ich, schon 69 Jahre im April, ist der Ernst Eggimann zu Oberdorf im Militärdienst gewesen. Und ich bin eigentlich hergekommen von der Schule und hatte die Hefte unter dem Arm gehabt. Dann hat er mich gefragt, ob ich auch Schule gab. Dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir hier geredet und plötzlich habe ich gemerkt, dass das der Eggimann ist. Und dann sind wir eben, habe ich ihm gesagt, so schüch gesagt, ja, wisst ihr, Also hat mir so gefallen, jetzt auch jede Menge so Gedichte, ich habe euch nachher gemacht und so. Ich habe mich fast geschämt und nachher hat er gesagt, ja, schickt mir doch mal ein paar. Und nachher habe ich auf die Weihnacht, 69, ja, habe ich nachher so ein Bändchen selber zusammengestellt, dann ihm sie geschickt und nachher hat er ganz begeistert zurückgeschrieben, sie macht jeden Monat, die haben das Bern in der schwarzen Tinte einen jungen Autor vorstellen.
Schwarze Tinte, das war so ein Kaffee, wo man dort auftreten ist.
Ja, genau, so ein Restaurant oder ein Kaffee, weiß nicht mehr. Und nachher am 3. März, 70, das war der grosse Punkt, habe ich da vorlesen dort. Und ich glaube, Kurt Marti, der war auch dort. Und Hugo Ramseyer. Und alles, was nach Rang und Namen hatte.
Hugo Ramseyer kurz, das ist der Gründer vom Zeitglockenverlag, ja. Wo er bis vor kurzem hatte. Ja, und, ja, dann?
Und der hat gerade dann eigentlich angefangen, 70 Albierger rauszugeben. Und dann hat er sofort gesagt, er möchte dieses Gedicht rausgeben. Dann habe ich noch einen Roman geschrieben. Einst, und dann habe ich gedacht, für das wäre der Diogenes Verlag gut. Und dann habe ich Daniel Kehl geschickt und der hat auch gerade geschrieben, ich soll mich vorstellen. Aber ich hatte nur 40 Seiten gehabt. Und die haben ihm sehr gut gefallen. Und nachher habe ich ihn fertig geschrieben, dann hat er ihm gar nicht gefallen. Und ich habe ihn nachher nie mehr gezeigt.
Also ein hochdeutscher Roman, Entschuldigung.
Ja, ein hochdeutscher Roman noch. Das war nachher so ausschlaggebend, dass ich auch nachher Mundart geschrieben habe. Das verleidet mich, da Zeit lang nicht immer probiert, Bärse zu schreiben, oder? Und da habe ich auch schon auch gehabt. Und dann dachte ich, das ist ab für Zeit, ich schreibe besser geschrieben Mundart, das kann ich wahrscheinlich besser. Und so. Und den Roman habe ich niemandem gezeigt, der ist jetzt im Literaturarchiv zu Bern. Und hoffentlich geht dann niemand lesen.
Hat er Auftritt gehabt mit diesen Leuten, also mit dem Mani Mataro? Ja. Den hat er dort auch gekannt, oder?
Ja, den Mani Mataro habe ich auch kennt, aber weniger gut, als zum Beispiel der Fritz Wittmer. Und manchmal ist man jemand zusammengekommen, dann ist das viel passiert, dass immer die Veranstalter Mundartautor und Chansonnier haben eingeladen. Und ich bin, glaube ich, zwei, drei Mal mit dem Mal auftreten irgendwo. Und das ist natürlich auch beim Fritz Wittmer ist das so dankbar gewesen, wo die 100, 200 Leute hatten, die haben jeden Saal gefüllt. Und dann konnte ich profitieren von dem.
Und wie ist das denn, die Vorbilder damals, sie ja von dieser Wiener Schule, der Ernst Jandl und der H.C. Artmann, eben, die sagen, das Kaffee geheissen zur schwarzen Tinte, das nehme ich an, das berühmteste Buch damals, Mundart, ist ja vom H.C. Artmann gewesen, mit einer schwarzen Tinte, auf Wienerdeutsch, also mit einer schwarzen Tinte. Habt ihr direkt Bezug genommen auf die Wiener Schule? Habt ihr die auch gekannt, oder wie ist das gewesen?
Ich habe sie gekannt und vor allem die Jandl auch. Und aber nein, ich habe nachher nie das Gefühl gehabt, ich sei beeinflusst von ihnen, weil der Marti und der Reggie Mayo das erledigen für die Schweiz, oder? Und dann habe ich mich auf die habe ich eigentlich kopiert.
Also die Jandl hat er gekannt, heisst das, der hat auch mit ihm Auftritt gehabt?
Es war dann nachher mal so, dass es Berlin in der Akademie der Künste hat, glaube ich, geheissen. Und die haben eine Mundartwoche gemacht. Und dann haben sie so fast wie die Nationalmannschaft von jedem Land ein oder zwei eingeladen. Und dann haben sie eigentlich den Kurt Marti wollen, aber der Kurt Marti hat gesagt, er geht nicht dorthin. Und nachher haben sie mich gefragt und ich bin natürlich gegangen. Und dann habe ich mich an dem Abend mit dem Jandl eben vorgelesen.
Benalti. Nach dem Pfiff und dem Schutt abbauen, siehst du Leute vom Alltag in Seis Null fallen. Attentat. Viele haben etwas gesagt. Wenige haben nichts gesagt. Nichts haben viel gesagt, wo viel gesagt haben. Viele haben nichts wollen gesagt haben. Einer hat allen die Wahrheit gesagt. Den haben sie umgelegt. Was soll man da noch sagen? Unter den Leuten. Man muss es verstehen, unter die Leute zu gehen, wo man nicht drunter kommen.
Das sind jetzt alles ältere Gedichte von euch. In diesem neuen Sammelband hat es ein Gedicht von 1970 bis 2020, ja. Also über 50 Jahre. Das sind jetzt von den Älteren gewesen. Und wenn man die so los, dann denkt es mir, da ist der Wortwitz, die Wortspielerei ist extrem wichtig gewesen. Eben unter die Leute kommen, drunter kommen. Also Humor und gleichzeitig die Abgründe vom Alltag, die sich da auftun. Oder eben das, was man gehört hat, dafür und wieder. Ich bin halt so, dass ich dagegen bin, aber ich will dann im Fall nichts gesagt haben. Es ist so eine typische Angsthaltung, sind wir, so eine schweizerische Schisshasenhaltung, sind wir alles Angsthasen.
Ich weiß nicht, auch nicht ganz alle, aber diesen Satz habe ich aufgelesen, ich war Aktuar in der Schulkommission Setziken. Und da haben wir einen Mann dort, der hat wahnsinnig lang geredet. Und zuletzt hat er immer gesagt, also hören die Leute, wir dürfen uns nicht auf den Test rauslassen, ich möchte nichts gesagt haben.
Und was passiert denn, wenn man das so als Gedicht, hat er irgendwie damals, wo er das geschrieben hat, ist da auch eine politische Haltung dahinter gefunden, jetzt müssen wir die Menschen noch mal aufrütteln in diesem Land? Oder wie war das damals?
Ja, natürlich, ich war gerade 68 vorher und dann irgendwie hatte ich schon gerne den Gedanken gehabt, wir müssen natürlich die Menschheit sofort ändern, das geht nicht mehr so. Und meine ganz erste Geschichte ist ja der gesehen, Nacht vor der Prüfung hat das geheissen. Und ich hatte ja 7 Jahre, 5., 6. Klasse gehabt. Und habe gesehen, wie eigentlich die Kinder leiden unter dieser Prüfungsvorbereitung und auch die Angst, an die Prüfung zu gehen. Und nachher habe ich als von einem Mädchen Gedanken und Gefühle aufgeschrieben, was hat in der Nacht, bevor es eine Prüfung muss gehen. In dem Sinne ist es schon eigentlich für mich eine politische Geschichte gewesen. Und ich habe dann nachher dann 72 auch gedacht, ja, Kommissionen muss man auch noch ändern. Und habe ein Hörspiel gemacht, das heisst Schulkommission. Und ich habe etwa 80 oder 90 Briefe bekommen von Leuten in der ganzen Schweiz, die alles gefühlt haben. So dumm kann man nicht schnurren.
Und hat denn das irgendeine Auswirkung gehabt? Jetzt vielleicht nicht das Stück, aber das Engagement von euch und Gleichgesinnten, hat sich etwas geändert in diesen Schulkommissionen?
Das weiss ich nicht mehr, aber ich weiss, dass sie es, ich bin ja schon Gottlob nicht mehr da gewesen, nachher haben sie mir gesagt, hört die das Hörspiel mehrmals gelost. Und da habe ich immer Trainer zum anderen gesagt, das hast du gesagt, das habe ich nicht gesagt. Und zuletzt hat, glaube ich, eben niemand nichts, was ich gesagt habe.
Eins von den Gedichten heisst «Attentat», wo von einem handelt, viel will nichts gesagt haben, niemand will etwas gesagt haben, und plötzlich ist einer gekommen. Da hat allen alles gesagt und da haben sie umgelegt, heisst sie in eurem Gedicht.
Ja.
Ist das auch based on a true story? Ist das eine Geschichte, die irgendwie so passiert ist?
Es sind sicher viele Leute, oder viele Männer und Frauen, die für ihre Wahrheit einstehen und zuletzt vielleicht nicht gerade umgelegt werden, aber in die Kiste kommen. So wie der Joshua Wong in Hongkong jetzt, der ist schon erst 24 und so, seit 14 ist er da probiert, der Regierung die Stirn zu bieten und für die Freiheit zu kämpfen, dass sie wenigstens reden können, was sie wollen, zu Hongkong. Und eben, sie haben schon zweimal die Kiste gehabt und ich habe manchmal ein bisschen Angst, wenn sie wieder eine Demo haben und er vorher wegläuft, irgendwann verschießen sie dann.
Also das Gedicht «Attentat» ist aus den frühen 70er-Jahren, ja. Oder? Aber die Aktualität von diesen Gedichten ist absolut unbrochen, immer ja, ja. Noch, oder? Nach 50 Jahren.
Ja, ja. Das ist himmeltraurig, dass man mit Literatur nicht kann die Menschheit ändern. Aber eben, mir wollte es auch gleich gesagt haben.
Geht es echt, wie es muss? Ich glaube, es geht auch schon alles so, wie es muss. Wenn es nicht ging, wie es muss, müsste man es ja denken, anders zu gehen. Vielleicht ist es gescheiter, man weiss gar nicht, wie es sollte gehen, dass es richtig ging. Und weiss auch nichts von dem, was noch wird kommen. Das macht einem vielleicht nur Angst, und was hat man denn davon? Das Weiterleben nach dem Tod. Der Hans beschäftigt sich in der letzten Zeit viel mit dem Tod und mit der Frage, was nachher recht komme. Ich habe ihm gesagt, ich selber mache mir da keine grossen Gedanken. Ich bin dafür, dass man sich überraschen lässt. Kommt nachher noch etwas, ist es gut, kommt halt dann nichts mehr in Gottes Namen. Da hat er mich gefragt, ob ich denn nicht an ein Weiterleben nach dem Tod glaube. Ich habe ihm gesagt, das komme ich ganz darauf an. Im Moment wäre es mir fast zuwider. Ein grusiger Herbst. Es war ein grusiger Herbst gewesen. Auf den weissen Rüben ist schon Schnee gelegen. Wir haben Rüben geputzt und an die Finger gefroren, wo ein paar Buben sich springen konnten. Sie haben gerufen, wir haben den Karri gefunden, er hängt im Wald oben an einem Baum. Wir haben die Rüben gefallen und haben gesagt, das darf nicht wahr sein. Hat jetzt der Karri wegen diesen Schuhmädchen, die sie beichten, keinen anderen Ausweg mitgemüsst? Der Kari hat immer alles viel zu schwer genommen. Dabei hat man doch nichts dergleichen getan, wenn man ihn gesehen hat.
Ah, das ist wirklich so, eben das Bünzli-Zeug, oder? Wir haben ja nichts gesagt, wenn... Mir ist zwar dagegen, wie ein Mohren, oder? Gegen so einen Menschen. Aber wir haben ja nichts gesagt, wenn man ihn gesehen hat. Oder? Das ist...
Und warum hat man nichts gesagt? Weil man zu feig ist oder weil man den schützen
will? Weil man zu feig ist, natürlich, ja.
Ein Markenzeichen von vielen von diesen Gedichten ist so die Binsenworte, die die Leute eben sagen, so wie sie sich mit Plattitüden und leeren Phrasen so das Leben selber erklären. Machen sie euch auch ein bisschen über die Leute lustig mit diesen Sprüchen, die sie ja tatsächlich brauchen?
Ja, ich will mich nicht über die Leute lustig machen, aber manchmal ist es schon so, dass man denkt, ja, so was soll es, so ein dummes Geschnurr und so, und ja, es ist so ein bisschen zum Lachen.
Also das Beste wäre, wenn die Leute selber würden darüber lachen würden, die diese Sprüche brauchen, und sie würden merken, wie blöd sie reden. Ja.
Also jetzt habe ich eben gerade eine Lesung letzte Woche und habe viel auch eigentlich besinnliche Gedichte gelesen und so. Und mir hat gedacht, die Leute lachen die ganze Zeit. Und viel kommen dann nachher noch sagen, das ist schon eigentlich nicht zum Lachen, aber ja, wir haben gleich gelacht.
Habt ihr die Leute gern, die ihr hier beschreibt, kann man die gern haben? Oder muss man sich ein bisschen verachten?
Nein, verachten würde ich auf keinen Fall jemanden. Ich glaube auch, wenn ich sie nicht gerne hätte, glaube ich, dann kann man fast nicht darüber schreiben, wenn man so, dass das kaum, glaube ich, nicht gut hat. Wenn man zum Wunderin würde denken, dass sie sowieso Idiot und so. Und ja, das geht nicht. Schwierig ist, ich glaube, Gerhard Meyer hat auch gesagt, ja, der Mensch ist halt eine arme Kreatur. Und ich glaube, das trifft sich ein bisschen.
Was kann denn die Literatur dieser armen Kreatur bieten?
Ich glaube, mir so gegangen, vor allem, als ich Tschechow gelesen habe, so, habe ich einfach viel gelernt über die menschliche Natur, wenn ich dem so sagen will. Wie schwierig das eben ist. Ich glaube, auch im Werk von Tschechow gibt es keine glückliche Beziehung und nichts. Und ja, da bin ich auch ein bisschen auf die Welt gekommen.
Viele von euren Geschichten, wenn ihr darüber erzählt, haben wir immer das Gefühl, ihr habt das alles erlebt. Also, ist das eigentlich so, dass der grösste Teil ist aus dem Leben gegriffen, wo der aufgeschnappt hat?
Ja, ich komme selber nicht nachher. Das heisst, ich habe letzte Woche auch, hat mich das jemand gefragt, und woher sie eigentlich gegen den Stoff haben und so. Und da habe ich gesagt, das ist einfach in meinem Kopf oder in meiner Seele oder irgendwo. Und wie es dort reinkommt, weiss ich auch nicht genau, aber sicher natürlich schon. Jetzt bin ich 75, ich habe mich viel erinnern, gerade die Hausgedichte auch noch von einem Mann, der gegangen ist, in die Wirtschaft gekommen und so, wo einem wieder in den Sinn kommt. Und was, ja, seitdem habe ich natürlich den Leuten zugelassen und das, was ich selber laufe, und viel auch von den Medien natürlich. Ich nehme es auf und gebe es wieder zurück, irgendwie, ja.
Es hat eben jetzt auch neue Gedichte in diesem Band, also ganz neue aus den letzten paar Jahren. Lesen wir doch noch einen auf Seite 142, «Härte Zeiten für Lehrer».
Früher hatte ich auch bei Schäuer ein bisschen Angst vor ihren Lehrern. Heute haben viele Lehrer Angst vor ihren Schäuer. So liest man in den Zeitungen, dass Lehrer von Schäuer geschlagen werden. Vielleicht sagen sich jetzt die Schäuer, ein Klapp im richtigen Moment hat noch keinem Lehrer etwas geschadet.
Ihr seid ja selber das Leben lang Lehrer gewesen, bis eben vor 17 Jahren, hat er gesagt. Aber das habt ihr dann schon noch nie erlebt, oder doch?
Nein, ich habe, Gottlob, nicht so. Aber wir hatten manchmal schon auch recht Widerstand von Eltern, wenn man Kinder kritisiert oder so. Und das sind manchmal still schon gekommen, also ziemlich brutal, sie sind einfach vorbeigekommen. Das, ja, habe ich manchmal gedacht, das tut man sich schon auch müssen. Wäre ich auch eine Frau, die selber Lehrerin war, also buchstäblich zum Schulzimmer rausgeht, weil sie einfach immer gemeint hat, sie sei schuld, wenn das Kind Probleme, es hat immer Probleme gehabt mit anderen Mädchen und so, und da hatte ich immer so eine Schuld gewesen, und irgendwann habe ich gesagt, es könnte abfahren, also gut.
Also das spiegelt schon ein bisschen Zeit, oder? Dass, wie sich das geändert hat in diesen 50 Jahren. Oder? Vor 50 Jahren war der Lehrer wirklich, kann man sagen, eine Autorität gewesen. Heute ist er das kaum mehr.
Nein, es ist ganz traurig, denke ich mir. Der Lehrerberuf ist nicht mehr so geachtet, wie als ich Lehrer wurde. Als ich im Seminar bin, da haben viele Leute Leute ihm fast gratuliert dort im Dorf und Freude gehabt und gesagt, endlich wieder an sein Seminar geht. Und zu unserer Zeit waren sie nur drei, etwa 10 Jahre. Ja.
Jetzt ohne so ein Thema, wir sind jetzt hier, wo wir miteinander reden, ist gerade eine riesen Aufregung wegen dem Coronavirus. Man soll möglichst daheim arbeiten, nicht unter die Leute gehen und so weiter. Wir haben jetzt entschieden, das Interview trotzdem live uns zu treffen. Wie geht ihr als Schriftsteller um mit so einem Thema? Ist das ein Nährboden für die nächsten Geschichten?
Ja, ich glaube es nicht. Also, das kann gut sein, natürlich, dass man irgendwo, also es vielleicht in Abschnittweiser wird erwähnen in ihrer Geschichte. Aber ich habe mir jetzt eigentlich nie vorgenommen, das Thema Geschichte zu machen oder so. Mit der Zeit geht es einem auch, es geht einem jetzt schon ans Lebige, ja.
Ist es denn ein ernstes Thema, um darüber zu schreiben, auch in dieser humorvollen Art, wie ihr darüber schreibt? Hat er da auch gewisse Hemmungen, darüber zu schreiben, jetzt?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich dort lustig mache darüber. Das ist ja weltweit und die Leute sind schon gestorben. Und, nein, also wir wissen gar nicht, wie das rauskommt. Das kann wirklich sehr schlimm rauskommen. Und, nein, ich denke, das muss man schon ernst nehmen, ja.
Das Goldige Hochzeit. Am Goldigen Hochzeit sind wir zusammen nach Hammerfest geflogen. Das war vor 6 Jahren. Ich habe schon manchmal gesagt zu der Frau, Gottlob, haben wir dann nicht mehr länger gewartet mit heiraten. Jetzt kommt er mit dem gleichen Geld nur noch bis nach Stockholm.
Das Goldige Hochzeit. Eins der Gedichte aus dem neuen Sammelband vom Solothurner Autor Ernst Burren. Dort drin hat das Gedicht aus 50 Jahren, von 1970 bis heute. «Man näs, wie's kommt», heisst das Buch. Rausgekommen ist es beim Verlag «Der gesunde Menschenversand». Gedicht in diesem Beitrag hat der Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossard gelesen. Mindestens eins von diesen Gedichten von Ernst Burren ist auch vertont worden, und zwar von der Berner Band «Stop the Shoppers». Wir haben das Gedicht vorher gehört, das heisst «Attentat». Lassen wir es in einer ein abgewandelten Form als Lied.
Es gibt Leute, die sagen immer schon par viel. Sie reden und sie werden nicht mehr still. Es gibt andere, die schweigen, sitzen da. Die sagen nichts und lassen sich nicht gehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gibt es auch Leute, die immer lernen, doch sie sagen eigentlich nichts. Es gibt andere, die sagen nichts, sie still. Und sagen halt im Grunde genommen nicht viel. Viele lieben nichts, weil sie gesagt haben. Und manchmal hat da einfach niemand gehört. Bis jemand gekommen ist, wo du allen anderen gesagt hast, da haben sie umgelegt. Da haben sie umgelegt, was soll man da noch sagen? Es gibt Leute, die sagen immer schon par viel, schon par viel. Sie reden und sie werden nicht mehr still, schon mehr still. Es gibt andere, die schweigen, sitzen da. Sie sagen nichts und lassen sich nicht gehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gibt's auch Leute, gibt's auch Leute, die immer leiden, doch sie sagen eigentlich nichts. Es gibt andere, die sagen nichts, sie still. Und sagen halt im Grunde noch nicht viel. Viele lieben nichts, weil ich gesagt habe. Manchmal hat da einfach niemand gehört. Bis jemand gekommen ist, wo du allen anderen gesagt hast, da haben sie umgelegt. Da haben sie umgelegt. Was soll man da noch sagen? Was soll man da noch sagen? Was soll man da noch sagen?
schon morgen ist, ist für mich noch mit in Nacht. Für die Hektik jeden Tag bin ich gar nicht gemacht. Ich kann jubeln, wie ich will, komme gleich nicht recht vom Fleck. Wo du viel fährst, seh ich nicht mal Rauch. Ich spiele nimmer mit, heben alle Türen auf. Bin ein Rosenkavalier, steh jedem Mal Spalier. Wenn die Karre richtig läuft, ist mein Zug schon wieder weg. Mein Taxi hat einen leeren Tank und der Chauffeur ist krank. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Bin parat und grad zur Stelle, wenn man mich nicht mehr braucht. Bin pünktlich wie eine Uhr, meistens geht sie noch ein vor. Könnt's verpassen, mach mir bei. Ich höre immer zu, auch wenn's mich selten interessiert. Nicken geben gute Tipps, und man selber nicht mal draus. Wenn die Karre richtig läuft, ist mein Zug schon wieder weg. Mein Taxi hat einen leeren Tank und der Chauffeur ist krank. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Wenn der Menti wiederkommt, ruft der Wecker mir in die Pflicht. Drehe mich einmal im Bett, drücke das Küsse in mein Gesicht. Träume vom einem weissen Strand und plane meine Flucht. Nehme das Auto Richtung Süden, biegen ab und has vergeben. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Bin ein guter Schwimmer.
Lauf aus dem Kanton Solothurn mit Schwimmer. In unserer SRFS Schnabelweit vom Donnerstagabend geht es immer um Mundart, um Wörter und Namen und um Fragen dazu von Ihnen, von unseren Hörerinnen und Hörern. Susi Glaser von Basel schreibt, ihre Tochter sei mit alten Ausdrücken gekommen, die sie gerne möchte wissen, woher die kommen. Zum Beispiel der Ausdruck «milde die». Ob wir da weiterhelfen könnten. Also ich kenne den Ausdruck «nunde die», aber «milde die» habe ich jetzt noch nie gehört. Aber für das haben wir ja zum Glück unsere Experten. Der Mundartredakteur Markus Gasser hat eine Antwort.
Ja, wunderschön. «Milde die», das erinnert mich an meine Grossmutter, die Nunnigen im Schwarzbubenlang. Die hat einmal früher auch gesagt «Hey, milde die noch mal», wenn sie über etwas geschumpfen hat. Gut, «milde die» ist jetzt nicht so ein richtig starkes Fluchwort. Vielleicht etwas so wie «Coppeloni» oder «Kopferdeckel». Das Wort «milde die» kommt aus Französisch «milde Dieu», auf Deutsch übersetzt «tausend Gott». Das ist also ein Schimpfwort mit dem Wort «Gott» und mit dem Zahlwort «tausend» als Verstärkung drin. «Um tausend Gottes Willen» oder «es püht mit der tausend Gott», das sagt man übrigens auch auf Mundart, schreibt das Schweizerdeutsche Wörterbuch. Also da gibt es die französische und die deutsche Version davon. Jetzt Gott und überhaupt die höheren Mächte werden beim Schimpfen und Fluchen gerne angerufen. Schliesslich kommt das Fluchen ja aus einer Wut raus und es muss eine gewisse Wirkung haben. Aber weil man es dann mit den höheren Mächten und vielleicht auch mit dem Pfarrer im Dorf gleich nicht will verbocken, schwächt man die Flüche gerne ab. Verfremdet sie, verhüllt sie, wie man sagt. So wie Gopfertori, wo eine Verhüllung ist für Gopfertami. Oder eben noch ein bisschen einfacher, man nimmt den französischen Ausdruck wie «milde Dieu». Der hat nämlich den Vorteil, dass schon die mundartliche Aussprache sozusagen die Verfremdung ausmacht. «Milde Dieu», das wird dann zu «milde die». Und das kann man dann nochmal verstärken zu «sacre-milde die», also «sacre-milde Dieu», wörtlich «heilig tausigs Gott». «Milde die» ist vor allem in der Nordwestschweiz bekannt, Basel, Solothurn, Aargau. Man kann es auch als Attribut für etwas brauchen. «Der milde die Zahn», steht als Beispielsatz im Idiotikon, also «der schlimme Zahn, der einem weh macht». Oder dann wird es gerade zum Schimpfwort für eine Person. «Der milde die, der soll nur warten». Varianten von «milde die» sind «nunde die», «sacker die» oder «chride die». «Chride die» oder «chrude die», das kommt wahrscheinlich aus «croix de Dieu», also Französisch für «Kreuz Gottes». «Sackertie» oder «Sappertie», das sind die mundartlichen und verhüllten Formen von Französisch «sacré Dieu». Und «nunde die» schliesslich, das kommt aus «nom de Dieu», im Namen von Gott. Weiterentwicklungen gibt es auch von dem, zum Beispiel «nunde Fahne» oder «nunde Deckel», wo «Dieu» dann mit einem anderen Wort ersetzt wird. Und auch zudem gibt es Steigerungsformen wie «nunde die Keib» oder «sackerli nunde die» und so weiter. Der Spielraum hier ist riesig. Das Gemeinsame von all diesen Schimpfwörtern wie «nunde die», «sacker die» oder «milde die» ist eben der französische Ursprung, wo das Wort «Dieu», Gott, drin vorkommt. Und «milde die», wenn ich mir so überlege, das klingt ja eigentlich noch ganz versöhnlich und brav, weil es einem an «mild» erinnert.
Und dahinter steckt also «milde Dieu», «tausigs Gott». Ein alter Fluch aus der Nordwestschweiz. Wir sind am Fragen beantworten von unseren SRF1-Hörerinnen und Hörern. Der Peter Kummer von Gümligen bei Bern hat in einer von unseren Schnabelweiz-Sendungen vom Donnerstagabend gehört, dass es um Flurnamen wie Schachen, Ried oder Binsen geht. Und das hat ihn dann auf den Begriff Binsenwort gebracht. Und jetzt fragt er, was Binsenwort echt mit den Binsen zu tun hat. Auch diese Frage beantwortet unser Mundart-Redakter Markus Gasser.
Ein Binsenwort oder eine Binsenweisheit ist eine allgemein bekannte Tatsache. Also etwas, das so selbstverständlich ist, dass es sich gar nicht lohnt, darüber zu reden. Die berechtigte Frage von Peter Kummer ist, wie kommt die Binse in die Redewendung hinein? Zuerst mal, Binse ist eine weit verbreitete Gattung von Sumpfgras oder Riedgras mit ganz vielen verschiedenen Arten. Eine Pflanze, die meistens eher stört als nützt, weil sie eben auf feuchtem, sumpfigem Boden wächst und weil sie keine Futterpflanze ist. Also könnte man sagen, eine Binsenwort ist einfach eine simple, wertlose Wort, so simpel und wertlos, wie die Binsen ist. Aber so sinnlos und wertlos ist die Binse gar nicht. Weil die Grashalme so zäh und biegsam sind, braucht man sie zum Flechten von Körben, von Schuhen, von Taschen oder auch Matten. Und Winzer haben Binsen gebraucht, um Rebenschössli anbingen. Wahrscheinlich steckt die Nutzung vom Gras sogar im Wort Binsen selber. Das kommt nämlich vielleicht aus ursprünglichen Binut, wo umbinden, umflechten bedeutet, und dann von Binut zu Bind, Binz, Bins worden ist. Das schreibt auf jeden Fall der Friedrich Kluge in seinem etymologischen Wörterbuch. Besonders geeignet zum Flechten ist die Binse, weil sie einen völlig glatten Halm hat, also ganz ohne Knötchen. Und genau von dort, von dieser Eigenschaft, kommt der Ausdruck Binsenwort. Ein Binsenwort ist wörtlich ein binsenglatte Wort. Eine, die keine Verknotungen und Verwicklungen hat, die also überhaupt keine Schwierigkeiten macht. Die Eigenschaft der Binse steckt schon im lateinischen Sprichwort «nodum in scirpo querere». Das heisst, einen Knoten an der Binse suchen. Also Schwierigkeiten suchen, die es überhaupt gar keine gibt. Die Redewendung findet man schon bei römischen Schriftstellern in vorchristlicher Zeit. Im deutschen Sprachraum hat sie sich ab dem späten Mittelalter durchgesetzt. Der Ausdruck «Binsenwort» selber ist übrigens gar noch nicht so lange belegt. Also, die Binsenwort ist ein Wort, das so allgemein bekannt und ohne Knoten ist wie eine Binse. Dass die Pflanzen auf sumpfigem Boden wachsen, das kommt in der Sprache übrigens auch noch vor. Im Schweizerdeutschen Wörterbuch ist für Basel, Zürich und Luzern die Redewendung beleidigt, er sauft, dass Binsen innen wachsen oder aus dem Aussen wachsen. Oder die Redewendung «in die Binsen gehen», die bezieht sich darauf, dass etwas in dem sumpfigen Gras verloren geht, sodass man es nie mehr findet. Und da fällt mir doch gerade ein Textzeile ein, von einem uralten Song von der Mundartband Span, Mir geht einfach alles in die Binsen. Vielleicht sollte ich darüber grinsen.
Der Markus Gasser zur Binsenwort. Und jetzt zur Rebsame. Das ist ja bekanntlich ein Familienname. Wir erklären ja auch Sättige in der Schnabelweiz hier auf SRF 1. Und nach dem Namen hat Walter Rebsamen von Küsnacht am Rigi gefragt. Der Idiotikon-Redakteur Andreas Buri hat recherchiert. Mit ihm redet unser SRF-Mundart-Redakteur Christian Schmutz.
Der Walter Rebsamen möchte mehr über seinen Namen wissen. Sein erster Hinweis ist mal, Heimatort hat er Kirchberg im Toggenburg.
Ja, und Rebsamen gibt es als Geschlecht auch Zau und Zmuri im Kanton Aargau, Zorein und Zonau im Kanton Luzern, im thurgauischen Bichelsee und dazu noch in den Zürcher Gemeinden Bauma, Gossau, Russikon, Sternenberg, Turbetal, Wila und Wildberg. Und an vielen von diesen Orten kann man sich Weinanbau nur schlecht vorstellen. Ich sage das bloß, weil der erste Gedanke, wenn man den Namen Rebsamen hört, auch in die Richtung geht, in die Richtung Weinreben.
Das hätte ich auch so ein bisschen angedeicht. Jetzt hast du mal klargestellt, dass die Weinreben nichts mit dem Namen Rebsamen zu tun haben. Ja, aber was steckt denn sonst dahinter? Kann man Rebsamen überhaupt deuten?
Ja, das sollten wir zustande bringen. Der Name ist leicht als zusammengesetzt mit Reb und Samen zu identifizieren. Zuerst also zum Element Reb, das in der mundartlichen Aussprache mit offenem E als Reb realisiert wird. Zugrund liegt dem Reb ein eigentlich längs Reb, Reben mit der Bedeutung weiße Rübe. Im hinteren Teil ist unschwer schweizerdeutsch Samen zu erkennen, was im Grossen und Ganzen die gleiche Bedeutung wie im Neuhochdeutschen hat, also Samen von Pflanzen meint. Die Zusammensetzung Rebsamen bedeutet folglich Samen der weißen Rübe, Rübsamen.
Wie hat sich denn da das Wort zum Familiennamen Rebsamen entwickelt?
Familiennamen sind im Hoch- und Spätmittelalter ganz bewusst gegeben worden. Der erste Namenträger ist seinen Mitbürgern durch ein besonderes Merkmal aufgefallen. Und die Auffälligkeit ist das Motiv für die betreffende Namengebung. Zuerst als loser Zusatz zum Tauf- oder Rufnamen, dann als mehr oder minder feste Beinamen und schliesslich als auch an die nächste Generation weitergängigen Familiennamen.
Und hier das Motiv zum Namen Rebsamen. Wo siehst du das?
Bei Rebsamen handelt es sich um einen sogenannten Übernamen. Und zwar für einen Bauer, für einen, der Rübsamen als Öl, Gemüse oder Futterpflanze abbaut. Und das hat man natürlich an vielen Orten machen. Und wegen dem ist der Name auch an verschiedenen Orten entstanden. Eben auch im toggenburgischen Kirchberg oder verbreitet im Kanton Zürich, wo es den Namen in der Form Rebsamin bereits 1357 in der Stadt Zürich gibt.
Saudade is een sport, wann ich immer bij mir han. Has mitgenommen, wann ich herkom, trag's mit mir, wann ich gang. A saudade, a saudade. Saudade is een Gefühl, wie een Riesenrad. Wenn du oben bist, gsehst abend und weisst, dass weitergeht. A saudade, a saudade. De weg heim, egal wie weit, kan gar nie zu lang sein. De weg heim, egal wie weit, kan nie, nie zu lang sein. Saudade laat die Lieder und raubt dir den Verstand. Saudade bringt dir nach. Mit richtig viel Distanz. A saudade, a saudade. Der Weg heim, egal wie weit, kann gar nie zu lang sein. Der Weg heim.
Park, im Schatten von der Linde. Heimweh nach dem Wald, Heimweh nach dem Heitern, wo's Traurige vertreibt. Heimweh nach der Liebe und Heimweh nach dem Heimweh. Der Weg heim, egal wie weit, kann gar nie zu lang sein.
Der Max Way mit dem Weg heim. Wir alle, die wir aus dem Aargau kommen und schreiben, lieben und verehren Paul Haller. Das schreibt der Aargauer Schriftsteller Hans-Jörg Schneider. Der Name ist sicher einigen von Ihnen ein Begriff, Hans-Jörg Schneider. Das ist der Autor von der bekannten Hunkeler-Krimi. Aber wer ist der Paul Haller, der hier offensichtlich so hoch geschätzt wird im Aargau? Der Paul Haller ist ziemlich genau vor 100 Jahren gestorben, am 10. März 1920. Und darum erinnern wir jetzt an ihn und an seine Literatur, beziehungsweise das macht unser Mundart-Redaktor Markus Gasser.
Der Paul Haller ist einer der ersten Schweizer Schriftsteller, der in seiner Literatur soziales Elend in der Schweiz beschrieben hat. Und das erst noch auf Mundart. Aufgewachsen ist er als Pfarrerssohn im Aargau und er hat während seinem Theologiestudium in Berlin den Naturalismus lehren können. Das war damals, Ende 19. Jahrhundert, eine ganz moderne literarische Strömung, die möglichst ungeschminkt, möglichst nicht romantisiert die soziale Realität im Land beschrieben hat. Eins der zwei Hauptwerke von Paul Haller ist das «Jura Mareili». Das ist die Geschichte von einer armen Familie mit zwei Töchtern. Der Vater ist Alkoholiker. Er verletzt die Mutter mit einem Messer und kommt darum auf Lenzburg ins Gefängnis. Das Mareili pflegt die verletzte Mutter, aber die stirbt schliesslich. Daraufhin probiert die junge Frau im Welschland ein neues Leben anzufangen, aber wenn sie dann krank wird, muss sie wieder zurück in ihr Heimatdorf, wo es ihr dann langsam wieder besser geht.
Noch im gleichen Wintermonat, am zweiten Sonntag, ist es mit den Gespannen das erste Mal ins Dorf. Und so oben, zwischen Licht, ist das Nachbarn Semmi gekommen. Sie haben vom Tanzen und von den Buben gehabt. Das Donner Semmi war aus dem Häuschen von Freude. Am Sonntag wird durchgetanzt. Meine Beine sind zu lang, 2 Zoll müssen ab. Und eher höre ich nicht, am Ende gehe ich auf den Stümpen heim. Los, Semmi. Ist es wahr am nächsten Sonntag im Sternenuss? Wo wird es nicht wahr sein? Gell, Emmi, es dunkt dir auch, es ging mir gut. Was meinst du echt, kann ich kommen? Bist einmal nicht so dumm und bleib daheim. Gerade das Tanzen macht er wieder rote Backen und bringt das Blut und alles durcheinander. Das macht dich gesund.
Der Ausschnitt kommt aus einer Aufnahme aus dem Jahr 1997 von Paul Hallers Mundart-Epos «Jura Mareili», gelesen vom Aargauer Schauspieler Hans-Rudolf Twermbold. Der Paul Haller ist zuerst Pfarrer geworden, hat dann aber später an der Uni Zürich Germanistik studiert, hat dann als Lehrer geschafft, hat eine Psychotherapie beim berühmten C.G. Jung angefangen und hat sich am 10. März 1920 das Leben genommen. Es bleibt von ihm unter anderem das «Jura Mareili», eine wunderschön traurige Geschichte in Versform und in einem eindrücklichen, poetischen Aargauer Dialekt.
Die zwei, die zusammen heim sind ab dem Tanz, haben auch kein Wörtchen gesagt. Gar heilig still auf alles Brühl und alle Musik runter, ist die Nacht auf ihrem schwarzen Ruhebett gelegen. Sie hat eins am anderen Tanke oben Laufen. Und langsam haben sie näher zusammen gehabt und die Hände sind wärmer geworden ineinander. Im Dorf beim ersten Brunnen haben sie gewartet und eins hat gerne dem anderen etwas gesagt und keins hat dürfen.
Ein Ausschnitt aus dem Vers-Epos «Das Jura Mareili» vom Aargauer Schriftsteller Paul Haller. Gelesen hat den Text der Hans-Rudolf Twermbold. Sie können die ganze Aufnahme nachlesen und abladen auf unserer Audio- und Podcast-Plattform srf.ch/audio. Zum 100. Todestag von Paul Haller gibt es übrigens eine ganze Reihe von Veranstaltungen das ganze Jahr durch. Die meisten davon finden natürlich im Aargau statt. Und wenn Sie sich dafür interessieren, finden Sie eine Übersicht auf der Internetseite paulhaller.ch. Paul Haller in einem Wort geschrieben.
Tief unter dem Schnee, niemand kann es sehen. Es ist noch ganz klein, ein blaues Feierli. Es schläft noch tief, aber bald schon wacht zu. Dann macht's die Welt chli schöner, es freut sich schon drauf. All die Farben, wenn der Frühling erwacht, der Winter, der hat fertig gemacht. Tausend und mehr, niemand hat's gesehen, tief unter dem Schnee. Und das Feierli träumt, wie es denn könnte sein. Dort oben, wo's hell ist, im Sonnenschein ist es echt allein oder hat's dort noch mehr? Ist der alte Mann noch da, tut Kälte noch weh? All die Farben, wenn der Frühling erwacht, der Wind der hat fertig gemacht. Tausend und mehr, niemand hat's gesehen, tief unter dem Schnee. So viel Farbe, wenn der Frühling erwacht, der Winter hat zum letzten Mal gelacht. Tausend und mehr, niemand hat's gesehen, tief unter dem Schnee. Langsam wird's wärmer und das Leben erwacht. Die Sonne nimmt das Feierli fest an der Hand. Es lupft sein Köpfli und streckt sich ganz fest. Und dann endlich ist es so weit. All die Farben.
Das ist der Michael von der Heide mit «Tief unter dem Schnee». Hier in der Schnabelweide auf SRF 1, Redaktion Markus Gasser und Christian Schmutz, Musikredaktion in dieser Sendung «Rolli Lütti». In dieser Mundartsendung Schnabelweide von heute in einer Woche geht es dann um ein ganz spezielles Thema, um Diskriminierungen wegen einem Dialekt. Das gibt es tatsächlich. Also in Deutschland und in England ist das zum Teil ein richtiges Problem. Dort haben Leute mit Dialekt oder starkem Akzent manchmal Mühe, einen Job zu finden. Aber auch bei uns in der Schweiz gibt es gewisse Situationen und Orte, wo man mit seinem Dialekt oder wegen seinem Dialekt Probleme bekommen kann. Und über das Thema, über das reden wir am nächsten Donnerstag, und zwar den ganzen Tag hier auf SRF 1 und unter anderem eben auch in der Schnabelweide, zu oben von 9 bis 10. Wir haben dann den Sprachforscher Adrian Lehmann zu Gast. Er forscht unter anderem eben genau zu dem Phänomen Diskriminierung wegen dem Dialekt.
The vote is gesucht in einem alten Buch. Das kann ja nicht so schwer sein. Ey, aber ich finde ihn nie auf den vielen Bildern von der Schweiz. Die Seiten könnten gerade so gut leer sein. Ich sehe nur all die Alpen, all die alten Berge. Aber wenn ich Walter rufe, höre ich nur das Echo sterben. Ich sehe auf einer grünen Wiese, am blauen See, eine rot-weiße Fahne. Hast du auch gemeint, ich sehe ihn laufen, doch es verlaufen nur eine Farbe. So lieblich, so löblich, so lebig. So leisli, so lauwarm, so gebig. Ich blättere weiter nach Altdorf und frage seinen Vater. Und er sagt, ich habe gemeint, der steht da in meinem Schatten. Wo ist der Walter? Wo ist der Walter? Wo ist der Walter? Wo ist der Walter?
Ich sag, komm. So blätter ich weiter, bis zu der letzten Seite. Aber gefunden habe ich ihn nie. Und vielleicht hat er einfach genug gehabt nach all diesen Jahren. Und ist rausgelaufen aus dem Bild. Und vielleicht hat er noch gesagt, nein, das ist nicht mal mein Daheim. Nein, das ist nicht mein Daheim. Mein Vater ist Dan, ich bin nicht von da. Ich weiss nicht, was dir von mir weht. Ich habe schon dann müssen den Gring herhaben in dieser Sache mit dem Löffel. Und jetzt meine ich dir, ich muss herstehen für irgendwen, irgendjemand. Weißt, ich mag doch nicht gang mit meinem Bär auf all die Walpen kam. Von links bis rechts, 1. August reden, hab ich alles schon gehabt. Und wenn er wirklich der Vater von unserer Schweiz ist, dann überleg ich mal, wer ich bin.
Wo ist der Walter? Wo? Wo ist der Walter?
Wo?
Tschüss. Wo ist der Walter?
Sag mir,
wo ist der Walter?
Sag mir, wo ist der? Wenn der Walter wieder erwarten, wieder einmal würde ich kommen. Und wenn er dann das Lied hören, dann würde er gerade wieder davon. Und wenn die Alpen könnten laufen, dann würden sie davon. Und wenn die Weiden und die Wiesen und die Wälder könnten laufen, dann würden sie davon. Weil sie sind, wie sie sind. Als andere hat man gemacht draus. Und draus schöpft man Macht aus. Sie sind weg, sie sind leer. Aber die Weste gleich wie weist und sagt, wo mir
heute.
Sind die grausam virtuosen Krüger Brothers mit Waterfall. Ich bin Regi Sager, wünsche Ihnen weiterhin noch ganz einen schönen Abend. Nach den 10 Nachrichten und dem Sport, dann mein Kollege.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.